herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Jetzt habe ich gerade bei dem Lied, das wir jetzt gesungen haben, gemerkt, wie das ist, wenn man ein Lied ständig auswendig singt. Und ich habe mir jetzt die Noten angeguckt und habe gesagt, eigentlich müssen wir es doch von Noten her anders singen, oder? Wenn es da unten heißt D, C, Alfine, heißt doch Wiederholung bis dahin, oder nicht?
Ich glaube, das ist nur auf die letzte Strophe dann
gezogen. Weil ich habe es immer studiert. Sag mal, bin ich jetzt, ja? Aber es ist ab und zu mal gut, an solchen Punkten hängen zu bleiben und drüber nachzudenken, warum mache ich eigentlich was, oder? Man hat so übernommen und macht es einfach mit und dann plötzlich darüber nachzudenken, ja warum denn eigentlich, was ist denn? Und vielleicht ist auch gut, immer wieder an Weihnachten darüber nachzudenken, warum feiern wir Weihnachten? Warum gibt es Geschenke? Was hat es mit dieser Weihnachtsbotschaft auf sich? Und wir machen ja in der Bibelstunde zurzeit den Propheten Jesaja. In allen möglichen Bibelstunden sind wir dran an dem Propheten, hier in Monshausen schon seit jetzt 12 Monaten kämpfen wir uns durch den Propheten durch, kapitelweise, manchmal nur versweise. Ja, und merken, auch solche Texte des Propheten, auch solche Weihnachtstexte, prophetische Texte, die dann in das Neue Testament hinzeigen, da steht manchmal was anderes da, als wir es gerne lesen und hören, dass wir manchmal zu schnell sind mit unseren Gedanken, die dann springen. Wir lesen einen Text und dann sagen wir, ist doch alles klar. Und ich habe letzten Mittwoch gesagt, habe eine Frage gestellt zu einem Text aus Jesaja und dann kam die Antwort Jesus. Dann habe ich gesagt, ich weiß, in unseren Kreisen, Jesus ist immer richtig. Aber er steht nicht da. Und mit so einem Text wollen wir uns auch heute Morgen beschäftigen, aus dem Propheten Jesaja, das 35. Kapitel, die Verse 3 bis 10. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wir die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein. Und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ein Text aus dem Propheten Jesaja, der vielleicht auch dieses Lied von Silbermond hätte singen können. Der Prophet, er lebt zu einer Zeit, in der es Israel eigentlich gut geht. Zumindest wirtschaftlich. Es gibt keine Not. Die Leute haben zu essen, die Leute haben ihre Häuser, haben ihre Dächer über dem Kopf. Das Volk Israel ist eingebunden in die Beziehungen mit den Nachbarn. Es läuft alles so rund. Für den damaligen Kreis, für die damalige Zeit vielleicht schon eine Form der Globalisierung. Es gab Handelsbeziehungen mit den Nachbarvölkern auch schon ein bisschen weiter weg. Man hat eingekauft und hat verkauft. Es lief alles wie geschmiert. Und auf dieser trügerischen Sicherheit und diesem wirtschaftlichen Erfolg hat sich das Volk Israel ausgeruht. Uns geht's doch gut. Und solange es uns gut geht, kann doch Gott eigentlich mit uns gar nichts, keine Probleme haben. Weil gut gehen heißt, von Gott gesegnet zu sein. Und sie haben es an diesem wirtschaftlichen festgemacht. Uns geht's gut, also hat Gott uns gesegnet. Und jetzt muss dieser Prophet Jesaja in dieser Zeit, in der es gut geht, die Finger auf wunde Stellen im Volk legen, sagen, hey, ja klar, wirtschaftlich geht's gut, aber es gibt genügend andere Dinge, die nicht so rund laufen. Warum haut ihr euch gegenseitig übers Ohr? Warum nehmt ihr Wucherzinsen? Warum kümmert sich der eine nicht um seine Nachbarn? Wieso werden die Witwen abgeschoben? Warum ist keine Barmherzigkeit da und keine Gerechtigkeit? Warum überwiegt der Egoismus? Hauptsache ich habe, Hauptsache mir geht's gut, aber keiner blickt nach links und rechts. Und da muss der Prophet Jesaja seine Finger auf wunde Stellen legen und sagen, Leute, das lässt sich Gott nicht lange gefallen. Ihr nehmt den Segen Gottes in Anspruch, Gott muss für euch herhalten, Gott muss für euch die Probleme lösen, Gott muss für euch der Erfüller sein, damit es euch gut geht, aber ihr ignoriert Gott. Das, was Gott von euch möchte und erwartet, schiebt ihr zur Seite. Solange es uns gut geht, brauchen wir nicht auf Gott zu hören. Der Prophet muss dem Volk klar machen, Gott schaut das nicht lange zu. Und es wird die Zeit kommen, da wird er seine schützende Hand von euch wegnehmen und dann werdet ihr zum Spielball der Geschichte. Andere Länder werden euch erobern und die werden euch verschleppen, die werden euch ins Exil holen. Und dann werdet ihr erstmal merken, wenn ihr Gott nicht mehr habt und diesen Wohlstand nicht mehr habt, dann werdet ihr erstmal merken, was ihr aufgegeben habt und was euch eigentlich in eurem Leben gefehlt hat. Dann werdet ihr merken, auf was es im Leben ankommt. Ich weiß nicht, ob die Juden es geschafft haben, sich das mal so dann vorzustellen. Ah, momentan geht es uns gut. Und es gibt dann irgendwann mal eine Zeit, da werden wir verschleppt, da leben wir im Exil, da geht es uns nicht mehr so gut. Aber der Prophet redet weiter und sagt, und dort werdet ihr das Jammern anfangen. Dort werdet ihr nach Gott suchen. Dort werdet ihr die Fragen nach Gott stellen. Und dort werdet ihr darüber nachdenken, eurem Leben einen neuen Sinn und einen neuen Inhalt zu geben. Dort werdet ihr darüber nachdenken, was es heißt, Buße zu tun und umzukehren. Dort werdet ihr anfangen zu fragen, wo ist unser Gott? Wo ist unser Gott? Und dann redet Jesaja weiter und sagt, und dann, wenn ihr an dem Punkt seid, dann wird Gott wieder eingreifen. Und dann wird Gott handeln und dann wird Gott euch wieder zurückholen, da wo ihr eigentlich hingehört. Und genau über diese Zeit redet dieser Predigttext. Das Volk Israel wird im Exil vielleicht eine Situationsanalyse durchführen. Sie werden darüber nachdenken, wer sind wir, was haben wir aufgegeben, wer ist Gott, wo sind wir als Volk Gottes anders wie die Heiden, wo sind wir besser dran, wo fehlt uns etwas. Sie werden merken, wo sie vielleicht auf die anderen Götzen schielen und sagen, ja, wenn wir das auch noch hätten, dann wäre es einfach zu glauben. Und sie werden merken, so eine Situationsanalyse, so dieses Nachdenken über das eigene Leben kann entmutigen. Kann entmutigen. So heißt es hier im Text. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark. Sie haben Angst. Haben wir auf das falsche Pferd gesetzt? War unser Glaube an Gott wirklich richtig? Kämen wir mit anderen Göttern nicht weiter? Brauchen wir vielleicht mehrere Götter? So die Analyse, wo stehen wir, wie geht's mir, die kann vielleicht entmutigen, die kann zur Resignation führen. Und Resignation heißt, seinen Standpunkt eigentlich aufzugeben. Resignieren, da steckt das Wort Signal drin, so dieses Banner, diese Fahne. Hier wird die Fahne hingesteckt, da stehen wir, bis hierher sind wir gekommen, und resignieren heißt, diese Fahne zu nehmen und zurückzugehen und sie weiter hinten wieder in den Boden zu stecken. Also im Prinzip den Mut, den man hatte in seinem Leben, in seinem Glaubensleben, auf Gott zu vertrauen, plötzlich aufzugeben und kleingläubig zu werden. Und zu sagen, nein, es lohnt sich nicht, mit Gott unterwegs zu sein. Situationsanalyse kann vielleicht lähmen. Ah ja, in unserem Umfeld, die Heiden damals, das sind so viele. Wir leben in einer so großen Stadt. Denen geht's gut. Da können wir doch nichts machen. Das sind wir doch nur ein kleines Volk dagegen. Situationsanalyse kann lähmen, sie kann die Kraft nehmen zum Arbeiten. Ah ja, weil es uns so geht, können wir doch nicht. Dann können wir doch nicht über unseren Gott reden. Dann können wir doch nicht unseren Gottesdienst feiern. Dann können wir doch nicht missionieren, weil wir viel zu wenige sind. Uns fehlt die Gabe, uns fehlt die Zeit, uns fehlt das Material. Wir können es einfach nicht. Oder eine Situationsanalyse, die kann unsicher machen. Unsicher, weil das Fundament für die Zukunft fehlt. Ah ja, wenn wir als Volk Gottes jetzt hier im Exil leben, wenn Gott uns so diesen Weg hat gehen lassen, wenn Gott uns nicht beschützt hat und behütet hat, warum sollen wir denn dann eine Zukunft haben? Und wie soll denn diese Zukunft aussehen? Wenn Gott anscheinend nicht mal stark genug war, uns vor unseren Feinden zu beschützen, wenn Gott kein Interesse an uns hat, wie soll dann eine Zukunft aussehen? Und wie sollen wir diese Zukunft gestalten können? Und wie sollen wir überhaupt in diese Zukunft kommen? Und das, was mich an solchen Texten immer wieder frustriert und zum Nachdenken bringt, ist, Jesaja hat das Ganze geredet im Jahre um die 700 vor Christus. Ins Exil kamen die Juden 588, also 110, 120 Jahre später. Und sie waren 70 Jahre im Exil. Und obwohl Jesaja das Ganze schon 100 Jahre vorher gesagt hat, haben sie es trotzdem erleben müssen. Dann war das, was Gott ihnen vorhergesagt hat durch den Prophet, war für sie Wissen. Aber es hat ihr Leben nicht verändert. Sie wussten, wenn wir so weitermachen, dann wird das auf uns zukommen. Und was haben sie für Konsequenzen gezogen? Wir machen weiter wie bisher. Es wird uns schon nicht treffen. Vielleicht die Nächsten, vielleicht die nach uns, vielleicht unsere Urenkel, aber uns nicht. Und so kann diese Analyse das Volk entmutigen, lähmen, unsicher machen. Sie merken, wir wussten doch einiges, nur wir haben es nicht gelebt. Und dann merken wir, wie Gott jetzt ermutigt. Er ermutigt durch Zuspruch. Er ermutigt sein Volk durch einen Zuspruch, nicht durch eine Aufforderung, jetzt lass den Kopf nicht hängen, jetzt macht mal die Augen auf, sondern durch Zuspruch. Seht, da ist euer Gott. Durch einen Zuspruch. Und der Zuspruch, der muss von außen kommen. Der muss von Leuten kommen, die ein anderes Fundament haben, die eine Basis haben, die eine Botschaft haben. Ermutigen können wir uns nicht selber, weil sich selber ermutigen heißt, auf das zu bauen, was man selber kann. Aber ein Zuspruch, der schafft eine Grundlage. Du, da gibt es jemand anderes, der für dich da ist. Jemand anderes, der dir eine Zukunft gibt. Jemand anderes, der für deinen Weg kennt. jemand anderes, der für dich da ist und für dich einschreitet. Das ist eine andere Grundlage. Das ist ein anderes Fundament, auf dem man dann plötzlich steht. Keines mehr, das wankt, wenn einem etwas zugesprochen wird. Weil dann ist der andere in der Pflicht. Wenn wir sagen, du, ich bete für dich, ich denke an dich, dann ist es ein Zuspruch und dann ist derjenige in der Pflicht, der es zuspricht. Mache ich das wirklich? Übernehme ich das, was ich zugesagt habe? Und diese Ermutigung von Gott durch seinen Propheten gibt diesem Volk Israel dort im Exil eine Zukunft. Egal, wie es uns jetzt geht, egal, wo wir jetzt stehen, egal, wie wir jetzt empfinden und uns selber erleben, Gott hat mit uns noch etwas vor. Da, wo wir stehen, ist es keine Sackgasse, sondern ein Wendepunkt. Man kann ja in so Straßen reinfahren mit diesem blauen Schild, dem weißen Stab und oben dem roten Querbalken, Sackgasse. Da kann man sagen, hier, Ende. Und dann steht man da. Aber meistens ist in solchen Sackgassen hinten dann so ein Wendehammer oder Wendekreis, wo man umdrehen kann. Und dann geht's zurück und man kann weiterfahren. Und genau das war es auch für das Volk Israel. Es war keine Sackgasse, wo sie gelandet sind, sondern ein Wendepunkt, eine Möglichkeit umzukehren in eine neue Zukunft mit Gott. Und darum ist es wichtig, was der Prophet Jesaja dem Volk sagt. Siehe, da ist euer Gott. Und er hat dem Volk eines verdeutlicht, über Gott kann man reden. Über Gott kann man reden. Und zwar über das, was man von Gott weiß und mit Gott erlebt hat, von Gott erwartet. Darüber kann man reden, darüber soll man reden, um andere zu ermutigen. Und das zeigt etwas, wie wichtig sind einem die anderen. Wenn man von seinen Erfahrungen weitergibt, wenn man von seinen Erlebnissen mit Gott weitergibt, dann heißt das, ich ermutige andere, genau das Gleiche auch zu erleben. Das Gleiche auch von Gott zu erwarten und zu staunen. Aber wenn Jesaja sagt, da ist euer Gott, dann heißt das auch, auf Gott kann man zeigen. Vielleicht kommt uns da so das Bild von Johannes dem Täufer in Sinn oder auch das Bild an einem Isenheimer Altar mit dem großen Zeigefinger. Siehe, das Lamm Gottes. Auf Gott kann man zeigen. Wenn du Gott suchst, da kannst du ihn finden. Da kannst du über ihn nachdenken. Da zeigt er sich, da erklärt er sich, da lernst du ihn kennen. Ermutigung als Zuspruch. Und dieser Zuspruch, der macht an dem Volk eines deutlich, Gottes Handeln hat ein Ziel. Wenn Gott für uns da ist, wenn Gott für uns handelt, dann hat er damit etwas vor. Und zwar das Erste, Gott wirbt um sein Volk. Gott wirbt um sein Volk. Damit das Volk wieder neu versteht und begreift, wer ist denn eigentlich Gott? Da könnten wir Umfragen machen in unserer Gesellschaft. Wir könnten Umfragen machen bei uns. Beschreibt mal Gott. Erklärt mal Gott. Dann würden wir vielleicht ein paar Dinge zusammenkriegen und dann wird es schon schwerer werden. Und Gott handelt, damit sein Volk wieder neu versteht und begreift, wer ist denn eigentlich Gott? Wem haben wir unser Leben ausgeliefert? Wessen Volk sind wir? Wen erklären wir und beten wir an als den Herrn, den König, den Tröster? Den Barmherzigen, den Richter, den Gerechten, den Erlöser, den Befreier. Und Gott wirbt um sein Volk, damit die Juden wieder verstehen, dass all das, was sie über Gott wissen, etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Es geht nicht um Theologie, nicht um die Lehre über Gott, sondern es geht darum, dass die Juden und auch wir dann das, was wir über Gott wissen, mit unserem Leben zusammenbringen können. Dass das, was wir über Gott wissen, etwas mit unserem Leben zu tun hat. Und es darum unser Leben verändert. Gottes Handeln hat ein Ziel, zuerst dieses Werben um sein Volk und dann um sein Volk nach Hause zu bringen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Sein Volk soll wieder heimkommen, da wo es hingehört, in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Gott kommt, Vers 4, siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Wenn Gott kommt, dann hat das zwei Aspekte, zwei Komponenten. Zuerst einmal die Strafe für die Feinde Gottes und die Rettung für die, die Gott vertrauen. Es gibt da keine Neutralstellung, dass Gott sagt, ich nehme euch einfach raus als mein Volk aus Babylon, aus dem Exil und bringe euch geschützt in so einer Wolke nach Hause. Nein, wenn ich komme, um euch zu retten, dann hat das Auswirkungen auf die, die euch unterdrückt haben. Dann werden die erstmal gerichtet, weil die sind zu weit gegangen. Und dadurch werde ich euch retten und euch dort rausholen. Wenn Gott kommt, dann wird er erstmal die Feinde verurteilen und richten und sein Volk erretten, weil er ihm gnädig ist. Und darum bedeutet für die Juden dann in dieser Zeit die Gegenwart Gottes Rettung. Und das wird auch deutlich in dem Namen, den dann später Josef seinem Kind geben sollte. Du wirst ihn Jesus nennen, Immanuel, Gott mit uns. Wenn Gott mit uns ist und zu uns kommt, dann hat das was mit unserer Rettung zu tun. Wenn Gott kommt, dann geht es immer um das gerettet werden, erlöst werden, befreit werden, weil das ist sein Ziel. Und damit sein Volk das begreift, hat Gottes Handeln oder wird Gottes Handeln sichtbar und lässt sich erkennen. Wo Gott eingreift, verändert sich der Mensch. Dort kann Gesundheit entstehen, dort können kranke Menschen geheilt werden, dort werden Lahme gehen, dort werden Blinde sehen, Taube werden hören. Wo Gott eingreift, ist das möglich. Wo Gott eingreift, verändert sich der Mensch im Miteinander. Man kann wieder lernen, gnädig und barmherzig miteinander umzugehen. Man lernt wieder eine Art Demut, weil man weiß, man ist von Gott abhängig, genauso wie der andere auch. Wo Gott eingreift, verändern sich die Lebensbedingungen. Da werden die Voraussetzungen für das Leben anders. Die Vergangenheit, die Schuld ist bereinigt, da wird gelöscht, auf Null gestellt und Gott sagt, und jetzt hast du mit mir eine neue Zukunft. Ich werde dich verändern, damit du anders leben kannst. Damit du nicht immer sagen musst, ich bin so und ich war so, sondern du sagen kannst, jawohl, ich bin so, ich kann anders werden. Und mein Leben kann anders werden. Wo Gott eingreift, verändern sich die Lebensbedingungen. Dort steht nicht mehr die Mühsal im Vordergrund und das Jammern und das Schwere, sondern die Frucht und die Ernte. Gott schenkt, damit es dem Menschen gut geht und er ernten kann. Wo Gott eingreift, verändert sich, wo es nötig ist, die Natur. Da wird aus einer trockenen Wüste wird eine Oase. Wege werden eben, damit sich keiner mehr verlaufen muss und stürzen muss. Wo Gott eingreift, verändert sich die Natur, da werden vielleicht die alten Zustände wiederhergestellt. Man sieht es jetzt vielleicht auch stellenweise in Israel, wenn die Kibbuze sind, Oasen mitten in der Wüste, wo Gott segnet und eingreift. Wo Gott eingreift, verändert sich die Natur, da wird der Fluch des Sündenfalls weggenommen, zurückgenommen und es sind plötzlich Dinge möglich, wo man gesagt hat, das geht nicht und das funktioniert nicht. Wo Gott eingreift, entsteht eine Massenbewegung. Dort werden Menschen angezogen und machen sich auf und sagen, da wollen wir auch hin, das wollen wir auch erleben, das soll das neue Zentrum unseres Lebens, unseres Glaubens werden. Dort gehören wir hin. Bis dahin ist die Botschaft von Jesaja relativ neutral. Und jetzt kann man darüber nachdenken, ja, wo ist das dann erfüllt worden? Die geschichtliche Erfüllung. Zuerst einmal am Volk Israel. Und darum geht's ja in allererster Linie mal in diesem Text. Israel hat es dann wirklich erlebt, 170 Jahre später ungefähr, sie konnten heimgehen. Das Großreich der Babylonier wurde erobert, zunichte gemacht durch die Meder und die Perser, durch einen König, den Gott vorher bestimmt hat, den er sogar mit Namen vorhergesagt hat, Kyros. Und der wird mein Volk wieder ziehen lassen. Anders als ein Pharao bei Mose, da musste Mose sagen, lass mein Volk ziehen, und dann kam es zu 10 Plagen, bis der Pharao endlich nachgegeben hat. Aber unter Kyros war es anders. Der konnte sagen, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich soll das Volk wieder ziehen lassen, damit sie nach Jerusalem kommen und dort wieder den Tempel aufbauen. Und er hat es gemacht. Und sie haben gemerkt, wie sie nach Hause gehen konnten, wie dieser Heimweg, die 1400 Kilometer von Babylon nach Israel, die waren geebnet, die waren vorbereitet. Und sie haben ihre Geschenke mitgekriegt, sie haben ihre Freifahrscheine gekriegt, sie konnten sich das Material besorgen und alles, was sie gebraucht haben, um da wieder aufzubauen. Gott hat es vorbereitet. Dort war für sie das Handeln Gottes sichtbar. Aber einiges blieb noch aus. Das, was Jesaja gesagt hat, diese Lahmen gehen, die Blinden sehen und was da noch kommt, das hat ihnen noch gefehlt. Das Handeln Gottes war da, aber nicht in allen Ebenen. Geschichtliche Erfüllung von dem, was Jesaja da sagt, könnten wir bei Jesus sehen. Im Neuen Testament, die Zeichen des Messias, als ein Johannes der Täufer ihn fragt, bist du der, auf den wir warten sollen? Und dann Jesus die Antwort gibt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichte dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Die Zeichen des Messias. Auch noch deutlich im Namen, den Jesus hat, Immanuel, Gott mit uns. Die nächste Erfüllung. Da war aber nur diese Komponente auf diesem Heilen, auf diesem Gesundwerden, auf diesem Heimbringen zu Gott, dem Vater. Ja und? Wo gibt's das zusammen? Müssen wir damit leben? Aha, da ist ein Teil erfüllt und da ist ein Teil erfüllt. Oder können wir auch in der Bibel noch sehen, dass es Texte gibt, Aussagen, wo das beides zusammengehört? Und das finden wir dann an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, in der Offenbarung, wo die Rede ist vom tausendjährigen Reich. Gott kommt, dieser Immanuel, Gott mit uns. Wo es dann heißt, Gott wohnt bei den Menschen, nicht die Menschen wohnen bei Gott, sondern Gott wohnt bei den Menschen. Gott kommt zu den Menschen und lebt mit den Menschen, mitten unter ihnen. Und dann wird dieses tausendjährige Reich wie so eine Art, ich habe es mich so genannt, eine Demo-Version sein. Eine Demo-Version, so ein Hinweis, ein Anschauen, ein Beispiel, wie es war. In diesem tausendjährigen Reich wird es so zugehen, wie es war am Anfang, als Gott die Erde mit den Menschen geschaffen hat. Eine Demo-Version, wie es war. Dann werden wir sehen, hey, so hat's funktioniert. So ging das damals. Und es hat geklappt. Und es wird eine Demo-Version sein, um den Menschen zu verdeutlichen, was sie eigentlich verpasst haben, als sie durch den Sündenfall aus dem Paradies geworfen wurden und ihr Leben ohne Gott gestaltet haben. Als sie alleine unterwegs waren, sich ihren eigenen Gott gemacht haben, ihrem Egoismus hinterhergerannt sind, dann werden die Menschen in diesem tausendjährigen Reich sehen, was sie eigentlich verpasst haben. Wie hätte das Leben sein können, wie hätte Gemeinde sein können, wie hätte die Welt sein können, wenn Gott regiert hätte. Wenn er ernst genommen worden wäre mit seinen Geboten und seinen Taten und seiner Liebe. Dann wird dieses tausendjährige Reich eine Demo-Version sein, was Gottes gute Herrschaft bewirkt. Wie ist es dann, wenn Jesus regiert? Wenn Jesus das Sagen hat? Wenn sich alles nur noch um seine Gerechtigkeit dreht? Und das Zentrum dieses tausendjährigen Reiches wird Israel sein. Sie werden dort ihre besondere Aufgabe haben. Und dann kommt das zusammen. Dieses Gott ruft sein Volk nach Hause und er tut ihnen Gutes. Dann werden die Lahmen gehen und die Blinden sehen und die Tauben hören. Da gibt es keine Krankheit mehr und man wird miteinander leben können, wie es von Anfang an gedacht war. Frage an uns, wir reden ja von Advent. Wir denken an Weihnachten, wir denken an die Geburt Jesu damals auf dieser Erde. Aber es heißt ja auch, Ankunft dieser Jesus, der dort in der Krippe geboren wurde, kommt wieder als der Herr und Heiland dieser Welt. Und dann wird er dieses tausendjährige Reich aufrichten. Und die Frage an uns jetzt auch in dieser Adventszeit, weckt das bei uns noch diese Sehnsucht? Weckt das bei uns diese Sehnsucht, unser Leben unter diese Herrschaft von Jesus zu stellen? Und da auch dabei zu sein, uns darauf zu freuen. Weckt das in uns eine Sehnsucht zu sagen, hey, ich habe zwar in meinem Leben schon vieles erreicht, aber es ist noch nicht alles. Mein Leben könnte noch anders werden. Mir entgeht noch so vieles, weil ich Jesus in meinem Leben noch nicht überall Herrscher sein lasse und ihm nicht vertraue. Weckt das bei uns Vorfreude und wir werden dann dabei sein. Wir werden dann dabei sein und das sehen, wie es ist, wenn Jesus regiert und wenn Menschen miteinander auskommen und wenn Gott die alte Schöpfung wiederherstellt. Ich bin dabei. Und rede ich dann darüber, erfülle das mein Herz mit Freude, mit Jubel. Ich habe eine Heimat, ich habe eine Zukunft, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo ich hinkomme und ich weiß, wer dann dort auf mich wartet. Dieser Jesus, der Herr und König dieser Welt, der Sohn Gottes, der kam, damit wir eine Zukunft haben. Amen. Es ist schwer, an die eigene Zukunft zu denken. Es ist schwer, so weit vorauszudenken. Und manchmal machen wir es und planen für Zeiten in 20, 30 Jahren, obwohl wir gar nicht wissen, wie es dann aussieht. Obwohl wir überhaupt keine Möglichkeit haben, das irgendwie zu beeinflussen. Auf der anderen Seite nehmen wir vieles, was uns über die Zukunft gesagt wird, gar nicht ernst. Sind wir dann gegenwartsverhaftet und schieben alles auf die lange Bank. Es wird schon nicht so schlimm kommen, es wird schon anders sein und bis dahin geht noch viel Wasser den Bach ab und was wir alles so für Begründungen haben. Und wir reden aber auch über unsere Zukunft, die wir mit dir haben, die wir bei dir haben und sie ist auch noch so weit weg von uns. Wir wissen es. Um die Tatsache, um den Fakt, aber es fällt uns schwer, damit zu leben. Und es fällt uns schwer, daraus eine Motivation zu bekommen für unser Leben, für unsere Gegenwart. Es berührt uns nicht. Wir tun so, als würde es uns nichts angehen, was einmal sein wird. Und doch sind wir dabei, doch gehören wir dazu. Und du hast dein Volk damals damit motiviert, mit dieser Zukunft, hast sie damit ermutigt, dran zu bleiben, treu zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren. Und das gilt für uns auch, diese Aussicht auf diese Herrlichkeit, auf dieses Leben mit dir und bei dir, soll uns ermutigen, dran zu bleiben und dich ernst zu nehmen. Und vieles von dem, was wir später einmal in der Vollendung sehen werden, möchtest du uns doch jetzt schon ansatzweise geben. Soll jetzt schon spürbar werden, erlebbar werden. Mach uns neugierig darauf. Schenk uns eine Sehnsucht danach und eine Vorfreude, das zu erleben, ansatzweise, um uns dann noch viel mehr auf die Vollendung zu freuen. Wir können es selber nicht. Wir brauchen dich dazu und deinen Zuspruch und wollen dich bitten, dass du uns immer wieder auf diese Art und Weise begegnest. Amen.